Ja, genau. Und also ich persönlich habe auch nicht irgendwie, weißt du, ein schlechtes Bild von Hierarchie. Also im Sinn von wenige bestimmen über viele. Ich sehe das eigentlich gar nicht wertend. Es ist immer, für mich ist viel wichtiger eigentlich die Frage, was macht es mit uns, was sind die Effekte und wo gibt es vielleicht mehr Spielraum noch für Selbstorganisation oder eben so diese Gleichrangigkeit, aber eben das ist immer ein Ausbalancieren, oder?
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Organisationsberaterin, Lehrtrainerin für systemische Führung und Beratung und Autorin unter anderem des Management-Bestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Unser heutiger Gast, Manuel Bürli, in der Schweiz auch bekannt als Herr Bürli, ist Branding-Experte und zwar aus Bern. Und gerade ist sein Buch Community Branding von der Vision zum lebendigen Wir erschienen. In, ich glaube, so 250 Seiten nimmt er uns mit auf einen, wie ich finde, sehr schönen Spaziergang durch Bern und zeigt anhand von drei lokalen Community-Projekten, wie man gemeinsam Visionen entwickelt, Werte verankert und eine lebendige Gemeinschaft schafft. Ja, erstmal ein herzliches Willkommen, lieber Manuel.
Ja, vielen Dank, Christina, für die Einladung und die schöne Zusammenfassung des Buches. Ich freue mich.
Ja, du sag mal, bevor du dich mit Community Branding befasst hast und dein Buch auch dazu geschrieben hast, welchen beruflichen Hintergrund bringst du mit? Und was hat dich zur Gemeinschaftsarbeit geführt? Du hältst dich in der Öffentlichkeit ein bisschen zurück mit deiner Biografie. Ich konnte nicht ganz so viel herausfinden.
Ja, es kommt eben darauf an, wo man schaut, genau. Ja, also ich habe Verschiedenes gemacht. Ich habe auch noch mal so in der Wirtschaft war ich und wusste eigentlich lange Zeit nicht, was genau, und bin dann sehr stark eigentlich in diese Designwelt eingetaucht also in der Kreativbranche und also war in verschiedenen Agenturen von Werbung und Branding und Content Marketing. Und habe da vor ein paar Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet. Und der Link zur Community hat eigentlich dann angefangen, als ich einen Arbeitsplatz gesucht habe und in einem selbstorganisierten Coworking Space gelandet bin. Und ich dachte zuerst eigentlich gar nicht, dass das funktioniert, wenn du keine Geschäftsführung hast oder keine Chefin. Und ja, bin da ein anderes belehrt worden und es hat sich für mich da so eine spannende Welt aufgetan und das war dann auch der Antrieb eigentlich für das Buch.
Ja. Ja, bevor wir da jetzt auch in das Community Branding springen, lass uns doch einmal erstmal bei Community an sich bleiben, also bei diesem Konstrukt. Und du schreibst, dass Communities erstmal oft sehr unscheinbar sind. Ja, also wenn man sie anschaut, dann sieht man manchmal irgendwie nur so ein paar Menschen, die sich mal treffen. Und doch ist da so viel mehr. Wann hast du denn zum ersten Mal so wirklich gespürt, dass so ein vermeintlich kleines Miteinander, ja, plötzlich so eine richtige Kraft entfaltet?
Ja, ich glaube, ich habe das ganz persönlich auch gespürt. Also ich war eigentlich lange Zeit in einem Angestelltenverhältnis und war eigentlich auch zufrieden. Und als ich da in diesen Coworking Space kam, waren ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer,
Ach, das war auch
die eigentlich.
tatsächlich dein erster Berührungspunkt. Ach so, sorry. Ja, du hattest ja gerade auch schon kurz.
Ja, genau. Und die haben eigentlich gezeigt, dass man in ganz vielen Lebensbereichen eigentlich wieder in diese Gestaltungskraft reinkommen kann. Also wirklich sich fragen, was will ich eigentlich und wie komme ich dorthin? Und in einer Community hast du halt ganz unterschiedliche Leute, die dann auch mehr wissen als du. Und wenn sich dann diese Leute gegenseitig unterstützen, dann entsteht einfach ganz viel ganz viel Handlungsraum, Optionen, die sich dir auftun. Und ich glaube, das ist so das, ja, das Schöne an Communities. Du bist eben nicht mehr alleine, du kannst dich so eigentlich wie vervielfachen in deinen Möglichkeiten.
Lass uns doch Community mal abgrenzen von Organisationen oder vielleicht sogar noch spezieller von Unternehmen. Was ist für dich der größte Unterschied?
Also sehr gerne. Also ich glaube, eine Community würde ich auch zu den Organisationen zählen. Es ist natürlich so, dass Community ist auch so ein Sammelbegriff. Also wenn du es dann auf Deutsch übersetzt mit Gemeinschaft, hast du wirklich von Familiengemeinschaft, über irgendwie Fahrgemeinschaft bis Weltengemeinschaft ist alles drin, oder? Also man muss es dann irgendwie auch abgrenzen. Jetzt in meinem Fall sind es vor allem eigentlich lokale Communities, die einerseits irgendeine eine Vision hegen, Projekte starten, also Coworking Spaces, genossenschaftliche Wohninitiativen, das kann bis zu Caring Communities gehen, aber es ist immer irgendein lokaler Bezug und du hast irgendeinen sozialen Raum, wo die Menschen zusammenkommen, also das muss nicht nur physisch sein, kann auch digital sein, und es gibt eben auch eine Form von Mitgliedschaft.
Lass uns das noch ein bisschen weiter abgrenzen, denn jetzt könnte man sich vielleicht beim Zuhören fragen, ja, aber was ist dann der Unterschied zu zum Beispiel einer gemeinnützigen Organisation oder einer Hilfsorganisation? Ich glaube, dass es unsere Organisation nachhaltig verändern wird, dass ich hier an diesem Kurs teilnehme. So eine Rückmeldung einer Teilnehmerin berührt uns und zeigt, wie kraftvoll unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung wirken kann. Wenn du Lust hast, Organisationen nachhaltig zu gestalten und dabei selbst neue Perspektiven auf Führung, Zusammenarbeit und Organisation zu entwickeln, dann bist du bei der Become Better Academy genau richtig. Die Season 4 unserer Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten startet im Frühjahr 2026, hybrid in Berlin und online. Es ist alles gar nicht mehr wegzudenken aus meiner Arbeit. Ich bin irritiert, im besten Sinne. Ich reagiere im Alltag plötzlich ganz anders. So langsam fängt die Weiterbildung schon an, bei uns im Unternehmen zu wirken. So klingen weitere O-Töne aus unserem Kursfeedback. Du bekommst ein fundiertes Framework, Tools, die du direkt anwenden kannst und viele Aha-Momente, die etwas in Bewegung bringen, bei dir und in deiner Organisation. Ich war erst lost. Dann habe ich aber alles nochmal durchgearbeitet und plötzlich hat es Klick gemacht. Wenn du magst, melde dich gern direkt bei mir über LinkedIn oder schreib uns an akademie@become-better.org. Ich freue mich, wenn wir uns in Season 4 persönlich kennenlernen.
Ja, genau. Also mich interessieren vor allem, wenn Communities bottom-up entstehen, und das ist in meiner Auffassung auch eigentlich der einzige Weg. Also wenn sich Leute eigentlich zusammentun, eine Sehnsucht oder einen Frust haben und so sagen, ja, ging es denn nicht irgendwie auch anders? Und dann eigentlich eine Vision entwickeln, Projekte starten und dann eben so sich Welten eröffnen, wo man zusammen etwas bewegt. Mhm. Und natürlich gibt es da auch, du hast auch Regeln, du musst auch klären, wie du Entscheidungen triffst, aber es ist ganz viel auch Informalität drin und sehr viel Lebendigkeit.
Mhm. Ich würde gerne da nochmal ein bisschen den Finger reinhalten in das Thema Finanzen an der Stelle. Ne? Also, weil wenn wir jetzt mal auf Unternehmen schauen, dann dann operieren sie vor allen Dingen im Medium Geld, ja, und müssen mehr einnehmen, als sie ausgeben. Wie ist das denn bei Communities? Also ist das da sozusagen ist das ein Tabu? Ist das IGIT? Ist das was auf gar keinen Fall sein darf? Also dass eine Community jetzt sogar noch vielleicht Gewinn macht? Oder wie ist das Thema Geld und Community miteinander verheiratet oder auch nicht verheiratet?
Ja, das ist eine hochinteressante Frage, weil die Abgrenzung zur Wirtschaft ist ist teilweise auch schwierig, weil jetzt diese Beispiele, die mich interessieren, die bieten dann oftmals auch etwas an. Also jetzt eben ein Coworking Space, da kannst du dann arbeiten gehen, du zahlst dafür etwas. Und gleichzeitig sind es dann von der Rechtsform oftmals Vereine oder Genossenschaften, die per se eigentlich nicht gewinnorientiert sind. Und trotzdem brauchst du halt auch Finanzen, um teilweise Räumlichkeiten zu mieten, Infrastruktur und so. Ja. Und dann ist es wirklich ein ganz diffiziles Ausbalancieren zwischen Ehrenamt, das es auch braucht, um so diese Vision überhaupt umzusetzen. Und auf der anderen Seite ganz bewussten Umgang zu schaffen, ja, wo kreieren wir auch bezahlte Rollen? Aber das Schöne daran ist, dass du, und das ist für mich so das alternative Modell jetzt zu deinem Wirtschaftsmodell, dass du viel auch im Gedanken von Commons lösen kannst. Also, dass du eigentlich versuchst, möglichst abseits von Geld gewisse Dinge zu schaffen. Also jetzt ein konkretes Beispiel. Wir haben im Coworking Space haben wir eine schöne Küche und wir haben uns gefragt, ja, wie können wir das irgendwie sinnvoll einsetzen, weil es macht keinen Sinn, dass alle immer ihr Essen holen gehen, draußen Takeaway. Wir könnten ja gemeinsam kochen. Und dann hatten wir zuerst die Idee, ja, wir können doch irgendwie pensionierte Leute fragen, ob sie zu uns kochen kommen. Und da hat sich natürlich, haben wir natürlich niemand gefunden. Dann haben wir selber eine Kochgruppe gestartet und die funktioniert dann so. Das ist eine Gruppe, wo man einmal im Monat kocht und die anderen Mal kannst du einfach dazu sitzen. Und du musst eigentlich nichts bezahlen, weil wenn du selber kochst, dann bringst du die Zutaten mit, du bereitest es zu, servierst es, räumst es ab. Und so hast du eigentlich eine soziale Balance, weil du gibst was rein und bekommst auch etwas zurück. Und weil das alle machen, ist es dann auch wieder fair. Und solche Prinzipien kannst du auch im größten Maß versuchen anzuwenden, aber das braucht ganz viel auch Organisationsraffinesse.
Ja. Ja, vielleicht, also ich meine, du bringst es ja in deinem Buch wunderbar auf den Punkt und genau, auf das Buch möchte ich auch gerne hier verweisen. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich denke, das lohnt sich. Es ist vor allen Dingen auch unheimlich schön anzusehen und auch wirklich sehr schön zu lesen. Es gibt tolle Characters und wirklich sehr, sehr schöne Illustrationen. Und Manuel, du hast ja das hier auf so einer Doppelseite auch gegenübergestellt und hast ja auch gesagt, naja, es gibt also sozusagen diese konventionellen Brands, ne, oder es gibt eben Unternehmen, die haben ihre Kunden, ne, die das, was das Unternehmen produziert oder leistet, eben nutzen. Und die haben manchmal auch Communities, aber das benutzen sie eigentlich ja nur, um eben dann ihre Leistungen noch besser zu vermarkten, ne, zum Beispiel. Und im Unterschied dazu ist es ja so, dass in den Communities die EigentümerInnen das auch nutzen. Ja, das heißt, die Brand oder die Community gehört den Nutzenden oder umgekehrt, ne, die es nutzen, gehören auch mit dazu. So, also das heißt, er bringt, wenn ich das richtig verstehe, nicht unbedingt Leistungen für andere. Oder gibt's da jetzt auch schon wieder Beispiele, wo du sagst, nee, so können wir das jetzt auch nicht einpflocken, sondern es gibt auch Communities, die auch Leistungen für andere herstellen.
Ja, genau. Also mir ist vor allem wichtig, dort so ein bisschen diese zwei Pole aufzuzeigen, aber das gleichzeitig auch nicht zu werten. Was mich persönlich interessiert, ist eigentlich so die Zukunft von Marken. Wo geht es hin? Und bei meiner Recherche habe ich auch in der Vergangenheit geschaut, also wo kommen Marken eigentlich her? Und es gibt da so eine Amerikanerin, Debbie Millman, die das wirklich so bis ganz in die Urgesellschaften zurück erforscht hat. Und die sagt eigentlich, Marken haben eigentlich dann begonnen, wo Menschen eigentlich Symbole, Zeichen entworfen haben und sich dann als Gruppe damit identifiziert. Also eigentlich eine Zugehörigkeit sich entwickelt hat. Und diese Urmarken sozusagen, die waren aber immer eigentlich ein Produkt aus der Gemeinschaft heraus, also bottom-up. Und die Marken, die wir heutzutage kennen, die sind ja auch noch nicht so alt. Das hat irgendwie vor 200 Jahren so langsam begonnen. Das ist dann auch mit Markenrecht, man Marken begonnen hat zu schützen. Und die übernehmen ja primär eigentlich aus Unternehmenssicht die Funktion, dass sie ein Verkaufsinstrument sind. Also dass man Kundschaft versucht, eigentlich zu binden, dass man damit eigentlich den Verkauf fördern oder stabilisieren kann. Und das hat dann aber auch natürlich gewisse Effekte. Also wir kennen das auch von der freien Marktwirtschaft. Wir haben ganz viele Herausforderungen auch mit Klimakrise und Krankenkassenkrise und Wohnungsmarktkrise. Und meine These ist, dass eigentlich die Marken sich in Zukunft so entwickeln werden, dass sie eigentlich diese alte Idee wieder aufgreifen von diesen Gemeinschaftsmarken, aber dann halt neu interpretiert. Und das war eigentlich auch der Grund vom Buch, eigentlich dieser Spur, dieser These nachzugehen. Und es gibt schon ganz viele Beispiele. Das Spannende ist dann, man kennt sie oftmals gar nicht so oder man verknüpft sie nicht. Also du kannst wirklich in irgendeinen Lebensbereich hineingehen und du findest solche Beispiele. Und die Idee ist eigentlich, diese auch ein bisschen sichtbar zu machen und eben auch zu verknüpfen. Wir haben dazu eigentlich auch kein Wort, wie wir die beschreiben können. Und das Buch versucht das eigentlich.
Ja, ich hatte sowieso beim Lesen das Gefühl, dass dein Buch mehr ist als ein Sachbuch. Also eher wie so eine Einladung, also vielleicht sogar ein Manifest. Ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch dein Antrieb dahinter? Also verstehe ich es so, dass dich irgendwie diese Community-Arbeit so verzaubert hat oder so, dass du gesagt hast, das kann doch nicht sein, dass die nicht weiter wachsen können oder so, weil sie niemand kennt. Oder es kann doch nicht sein, dass die Welt nicht davon erfährt, was die da so Tolles machen und dass sich nicht andere davon anstecken lassen oder dass Communities eben so still vor sich hin wirken und niemand anderen jetzt inspirieren können. Das kann doch nicht sein. Also ist das ungefähr so das, was dich da antreibt oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, genau. Also vielleicht würde ich gar nicht so euphorisch die so zu fassen. Ich denke einfach, es ist ein möglicher Weg, wie vielleicht Dinge anders angehen können. Oder es gibt beispielsweise viel auch so Partizipationsprojekte in Städten, aber die sind oftmals einfach top-down. Und die stoßen dann an ihre Grenzen. Da legt man dann in der Bevölkerung drei Optionen vor und ist da ja dann auch überrascht, dass da nicht mehr daraus entsteht. Und ich glaube, wir sind es uns auch nicht mehr so gewohnt, eigentlich uns zusammenzutun und Dinge zu entwickeln. Und da gibt es einfach diese Beispiele, die das eigentlich machen und auf erstaunliche Lösungen kommen. Also ein anderes Beispiel, da geht es eigentlich um die Frage, wie wir wohnen möchten. Und wenn es um Wohnen geht, da ist eigentlich sehr vieles fremdbestimmt. Also wenn du Glück hast, bekommst du noch die Wohnung, die du dir wünschst, aber du kannst dann nicht mitreden bei der Architektur, bei der Nachbarschaft, wie der Garten gepflegt ist, was du für eine Heizung hast. Und eigentlich wäre es doch spannend, wenn die Leute, die in Häusern wohnen, also in Überbauungen, in Siedlungen, dass sie selber eigentlich diesen Wohnraum auch mitgestalten können. Und dieses eine Beispiel von Urbane Dörfer, die tun das, ist auch eine Bottom-up-Initiative, die jetzt dran sind mit Projekten, wo sie alte Verwaltungsgebäude umnutzen und ausprobieren, was ist dort eigentlich möglich. Und dann auch Wohnraum zusammen mit Gewerbe, mit Bildung, eigentlich kombinieren und dann wie kleine Städte mitten in der Stadt kreieren. Und das ist einfach ganz einen anderen Vibe, den du dann hast bei solchen Projekten, als der Zusammenhalt der Nachbarschaft und auch eben diese Vermischung das hat dann auch Effekte, wenn Leute in der Nähe auch arbeiten, wo sie wohnen, hast du weniger Belastung in der Mobilität. Also das sind eigentlich ganz so Laboratorien, wo du Innovation, soziale Innovation betreiben kannst. Mhm. Und das treibt mich schon an, das darüber zu sprechen. Ja.
Genau. Und ich glaube, also ich weiß, du merkst ja, ich versuche immer solche Unterschiede rauszuarbeiten, einfach damit noch mal klarer wird, worum geht es dabei, ne? Und das scheint mir jetzt auch noch mal ein Kern zu sein. Also zu sagen, es geht auch darum, soziales Miteinander weiterzuentwickeln, andere Formen des Zusammenlebens, des Arbeitens, des sich Begegnens, in Beziehung gehen oder was auch immer. Und das ist ja etwas, was in Unternehmen vielleicht mal so als Nebeneffekt entsteht, aber darum geht es dort eben nicht, ja, weil dafür sind jetzt Unternehmen auch nicht anzukreiden, sondern das ist einfach unser Wirtschaftssystem, was ihnen das vorgibt, dass sie eben nun mal im Medium Geld operieren, ja, und da haben Communities eben ein ganz anderes Medium, also es könnte sowas sein wie eben, Laboratorium für soziales Miteinander.
Ja, genau. Und ich gehe da voll mit dir, dass eigentlich Unternehmen halt andere Systeme sind und dennoch kann zwischen diesen Systemen auch ganz viel Austausch passieren. Also kannst auch in Unternehmen eigentlich parallel kleine Communities bilden, die sich ganz gezielt um gewisse Themen kümmern und das kann zusammen funktionieren. Und ich glaube, so dieser Austausch, diese Wechselwirkungen finde ich auch sehr interessant, weil ich selber bin ja auch beruflich unterwegs als Unternehmen und natürlich nehme ich diese Aspekte auch in meine Projekte mit rein, wenn ich zu Kunden gehe.
Ja, du, ich will da jetzt auch gar nicht so prinzipienreiterisch sein, aber ich finde einfach selber den Punkt so spannend. Du sagst jetzt gerade, ja, auch Unternehmen können so kleine Communities bilden, die sich dann um sowas kümmern. Ja, aber doch nur dann, wenn sie genügend Geld haben, die Leute dafür auch zu bezahlen. Also für eine Arbeit, die ja erstmal keinen direkten und vielleicht auch niemals einen wirtschaftlichen Nutzen erzielen wird, ne? Und ich glaube, es geht wirklich bei den Communities darum, dass man bereit ist, etwas zu investieren, für das man erstmal keinen oder für das man vielleicht einen ideellen Wert bekommt oder eben eine Qualität bekommt, die man sich eben nirgendwo kaufen kann. Ne? Also du hast jetzt vorhin von dem Coworking erzählt. Da finde ich erstens auch in dem Buch, du beschreibst es ja so wunderbar, ne? Also diesen Purpose zu sagen, wir wollen hier einen Raum schaffen, in dem wir zu Hause uns fühlen, in dem wir Heimat finden, glaube ich, ist der Begriff, den ihr da benutzt. Und dann hast du eben auch erzählt, ja, und dann haben wir eine Küche und haben überlegt, wie organisieren wir das mit dem Kochen? Und dann haben wir Kochgruppen gebildet. Und das, man muss einfach, um ein Teil davon zu sein, man muss bereit sein zu investieren. Seine Zeit, seine Ideen, was auch immer, ja. Und das ist, finde ich, geht weit darüber hinaus, was so ein normales Arbeitsverhältnis beinhaltet.
Ja, definitiv. Und ich glaube, es gibt auch Phänomene, wo eigentlich Unternehmen versuchen, das auch ein bisschen zu instrumentalisieren. Und da gehe ich dann natürlich auch nicht mit.
Genau.
Aber es kann zum Beispiel sein, dass vielleicht ein Thema von einem Unternehmen ist Wissenstransfer und dann könnte es ein Community-Projekt sein, dass man, sagen wir, Mittagsformate für Austausch organisiert und natürlich muss das Platz haben innerhalb von der Arbeit, also das Unternehmen muss auch Kapazität bereitstellen und gleichzeitig kann das Unternehmen aber auch davon profitieren, oder wenn dann die Leute zusammenkommen und das Wissen vielleicht sich besser verteilt. Ja, und eben, das ist auch dann ein Experimentieren. Also ich bin auch der starken Meinung, dass Communities, so wie ich sie sehe, dass eigentlich die auch immer die Autonomie des Individuums schützen müssen. Also es darf nicht sein, dass Zwänge entstehen, die eigentlich die Menschen dann darunter leiden. Also dann finde ich, dann kippt es. Mhm. Und das muss eigentlich in der Reife der Community sein, immer auch zu schauen, wenn wir jetzt all diese Aktionen machen, was macht das auch mit uns als Mitglieder?
Ja.
Und das ist natürlich beim Unternehmen genau gleich.
Ja, aber in Unternehmen wiederum nicht zu vermeiden, ne? Dass es also viele Zwänge gibt und denen sich dann auch alle mehr oder weniger unterwerfen müssen, um einfach Mitglied dieser Organisation, dieses Unternehmens zu bleiben. Und ich glaube, das geht bis zu einer bestimmten Größe, geht das ganz gut. Also wenn man jetzt eine Community hat, was weiß ich, immer mit 20 Leuten, sich dann regelmäßig auch Reflexionsräume zu gönnen und zu sagen, okay, was hat sich hier eigentlich auch für ein sozialer Druck gegebenenfalls entwickelt und wie kommen wir eigentlich damit klar? Solche Gespräche kannst du in Unternehmen nicht andauernd führen, ne? Aus derselben Logik heraus, die wir eben schon hatten.
Ja, genau. Also das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich denke, auch dort gibt es unterschiedliche Unternehmensformen. Also bei mir jetzt im Umfeld, ich beobachte gerade so in der Softwareentwicklung, gibt es doch auch Agenturen, die versuchen, so diese Prinzipien ein bisschen einzuweben, also halt so viel wie geht, aber dass du auch irgendwie so soziokratische oder holokratische Entscheidungsprozesse integrierst und natürlich, die Mitarbeiter müssen damit auch einverstanden sein, das will auch nicht jede oder jeder, aber das schafft dann auch wieder eine Kultur, oder? Und von dem her, ich finde auch, Unternehmen dürfen bis zu einem gewissen Grad Dinge auch versuchen auszuloten.
Klar, die dürfen alles, aber das wird auch sofort wieder eingestampft, wenn die Zahlen nicht stimmen.
Ne? Definitiv, ja, das ist ja auch das Zwang eines Unternehmens. Ja.
Genau, das sind eigentlich immer so Luxussachen. Ne? Also wenn man zum Beispiel das Glück hat, dass man, weiß ich nicht, du sprachst eben von Softwareunternehmen, angenommen, du hast irgendeine Plattform entwickelt, die läuft quasi wie von alleine, ja. Und du brauchst aber natürlich die Leute, weil du musst ab und zu mal ein neues Produkt entwickeln und du musst auch ab und zu mal irgendwelche Kundenfragen beantworten. Aber eigentlich läuft das Ding, dem Unternehmen geht super. Und dann fangen die Leute an, ach komm, lass uns doch mal hier Holokratie einführen. So. Aber wehe, es kommt irgendein großer Marktbegleiter auf den Plan und der alleinige Zugang zum Markt ist getilgt. Dann kannst du aber sehen, was passiert. Dann ist nämlich plötzlich nichts mehr mit Holokratie. Dann schnappt alles zurück Command and Control, ja.
Ja, genau. Und also ich persönlich habe auch nicht irgendwie, weißt du, ein schlechtes Bild von Hierarchie. Also im Sinn von wenige bestimmen über viele. Ich sehe das eigentlich gar nicht wertend. Es ist immer, für mich ist viel wichtiger eigentlich die Frage, was macht es mit uns, was sind die Effekte und wo gibt es vielleicht mehr Spielraum noch für Selbstorganisation oder eben so diese Gleichrangigkeit. Aber eben, das ist immer ein Ausbalancieren, oder? Also es gibt auch Leute, die bevorzugen, dass sie ganz klare Anweisungen bekommen. Und eigentlich gar nicht unbedingt Bock haben auf viel Verantwortung und viel Mitbestimmung. Und das finde ich total legitim.
Absolut.
Und wenn es sowieso nicht möglich ist im Unternehmen, dann ja.
Ja, genau, absolut. Du, lassen wir den Strang an der Stelle mal stehen. Kommen wir mal zum Branding. Also du sagst, Branding ist die Pflege der Seele. Das klingt ja fast spirituell. Gab es für dich einen Moment, in dem dir klar wurde, so will ich Branding denken? Also nicht als Technik, nicht als ne, hübsche, bunte Bilder, sondern als Beziehung?
Ja, es gibt ja immer wieder Versuche, Branding zu definieren und zu fassen. Und man denkt rasch eben an die Produkte und an die Logos. Und eigentlich leben ja eigentlich die Marken in uns selber. Also man kann sagen, das sind eigentlich unsere Empfindungen, unsere Geschichten, die uns leben, die eigentlich dann erst uns ein Produkt so sehen lassen und irgendeine Beziehung aufzubauen. Und wenn du dann eigentlich beim Brand noch eine Community hast, also und die Community interagiert miteinander, dann hast du eben noch diese Zugehörigkeitsgefühle. Und das macht dann halt auch noch einmal etwas mit uns Menschen. Und das merkt man ja auch, dass Unternehmen versuchen eigentlich solche Communities aufzubauen und gleichzeitig aber auch immer in dieser Spannung erleben, dass je nachdem, wenn das dann überhaupt gelingt, dass Communities dann nicht deckungsgleich die gleichen Interessen haben wie die Unternehmen. Und die Form von Brands, die ich eben im Buch beschreibe, die drehen das eigentlich um, dass immer zuerst eigentlich die Communities und daraus entstehen dann eben die Wohnprojekte und Coworking Spaces Gemeinschaftsrestaurants und Nachbarschaftsinitiativen. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass dort eigentlich noch ganz viel Wertvolles drin ist, was sich lohnt, einfach mal anzuschauen.
Zu erzählen, ne? Und das machst du ja auch in dem Buch. Also jetzt, wenn wir nochmal auf Elfinger gucken, auf dieses Coworking, Co-Living, muss man eigentlich ja sagen. Du erzählst die Geschichte, du zeigst Bilder, es gibt Fotos in dem Buch. Und am Ende des Kapitels steht dann die Erkenntnis, es braucht eine Brand Story. So. Und das ist auch das, was du tust, oder? Also das heißt, man könnte jetzt sagen, Mensch, hier, Manuel, komm mal vorbei, lern uns mal kennen und schreib mal unsere Brand-Story. Oder wäre das was, wo du sagst, nee, da fühle ich mich jetzt gar nicht richtig verstanden?
Ja, also was ich eigentlich versuche im Buch, also nicht ein Prozess zu sagen, ja, so macht man das, sondern ich habe eigentlich mehr nach Mustern gesucht, die ich eigentlich in der Recherche entdeckt habe. Und mein Learning daraus war, Geschichten spielen eine große Rolle, weil Geschichten kannst du relativ rasch entwickeln. Also du kannst in eine Geschichte von einer Welt erzählen, von einer Vision, die noch gar nicht existiert, und eigentlich die Menschen dadurch schon hineinnehmen, ohne dass du Geld und viel Arbeitskraft zu brauchst. Und ich glaube, es ist einfach ein so Muster oder so eine Essenz, die sehr wertvoll sein kann. Und die Brand Story ist eigentlich nicht zwingend etwas, das du erfinden musst. Die passiert eigentlich, also wenn Menschen zusammenkommen, dann entstehen eigentlich Geschichten. Und was sie dann machen müssen, ist eigentlich nur noch die Geschichten einfangen und auch ein bisschen orchestrieren und zu sagen, was wollen wir eigentlich verbinden, was wollen wir auch erzählen, was hilft uns auch als Community vielleicht zu wachsen.
Okay, und wenn du jetzt sagst, du hast nach Mustern gesucht, dann würdest du also sagen, wenn Geschichten erzählt werden, dann, also wie würdest du den Satz dann beenden? Sinne von, was ist dann anders, mehr oder weniger oder was kann dann gelingen? Und
ja, also ich denke, anhand der Geschichten können Menschen dann von außen entscheiden, ist das für sich, entsteht da eine gewisse Resonanz, fühle ich mich angezogen oder vielleicht gerade nicht? Und es kann eben schon so ein Wegweiser sein, wo wollen wir hin? Also was ist unser Thema? Jetzt im Coworking Space war es so neue Formen von Arbeit. Das waren am Anfang viele selbstständige Leute, die gerne mal ein Unternehmen gründen wollen, und die hatten aber keinen Ort, wo sie sich austauschen konnten. Also sie waren alle irgendwie alleine und sie wollten so diese Heimat schaffen, ein Umfeld, wo man sich eben gegenseitig unterstützen kann. Und anstatt dass sie jetzt am Anfang einfach gleich einen Raum oder ein Haus gemietet hätten, haben sie gesagt, hey, wir wollen das zuerst ausloten. Was ist es dann genau? Und das war noch so in der Anfangszeit von Coworking. Also das kannte man eigentlich noch nicht und sie kamen auf die Idee. Und das Erste, was sie dann gemacht haben, ist, hey, komm, wir probieren es aus als Prototyp. Wir treffen uns in Cafés und schauen mal, wie das ist, nebeneinander zu arbeiten an den eigenen Projekten. Mhm. Und das hat dann eigentlich gut funktioniert. Es kamen auch immer auch Leute dazu. Und dann kam der erste Schritt, okay, jetzt lohnt sich auch einen eigenen Raum zu mieten.
Ja. Ich finde das sehr schön. Du beschreibst ja auch sehr praktisch hier dann diesen Storybaum. Ja, also dein Storybaum, schreibst du, bietet einen Rahmen um die 6 Muster, nämlich Figuren, Umfeld, Problem, Vision, Mission und Wurzeln der eigenen Brandstory zu erkunden. So. Und das heißt, das ist ja dann schon auch sehr konkret gedacht als ein Werkzeug, was man sich schnappen kann und sagen kann, so, wir treffen uns jetzt hier in unserer Community und dann bearbeiten wir das mal und gucken mal, was sich dann daraus für eine Geschichte erzählen lässt.
Ja, genau. Also ich hatte so den Eindruck, oder wenn ich diese Themen so beschreibe und teilweise sind sie eben auch ein bisschen abstrakt, dass es dann doch hilfreich ist, gerade für Praktikerinnen und Praktiker, dass sie etwas haben, was sie irgendwie nehmen können und mal ausprobieren. Mhm. Und diese Werkzeuge, es hat ja verschiedene Werkzeuge drin, sind eigentlich nicht also die einzige Wahrheit, ist einfach mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren und auch besprechbar zu machen und das auch zu erleben. Und was ich oft auch beobachte, ist, also so eine Vision, das ist noch naheliegend, dass man das irgendwie entwickelt. Aber die andere Frage, und das ist so die andere Seite von der Vision, welches Problem lösen wir eigentlich? Also gibt es irgendetwas, was jetzt nicht gut ist, was wir eigentlich bewältigen wollen? Und diese Spannung zwischen Problem und Vision, das ist eigentlich das Spannende an der Brandstory.
Ja, kann ich auch bestätigen. Also auch nochmal so aus der Sicht einer Unternehmerin. Also wenn man als Unternehmen wirklich ein Problem hat, das man lösen kann für andere, dann entsteht so eine Kraft, die kann man durch nichts anderes herstellen. Ja, also da kann man noch so viel überlegen, was wäre denn jetzt eine tolle Vision oder was so, das braucht es einfach so. Und wenn das da ist, dann hat es einen wahnsinnigen, oder es erzeugt viel Resonanz, also das allein, ja, um jetzt mal die Kurve zu kriegen zum Thema Resonanz, denn das fand ich jetzt auch nochmal hier sehr schön, wie du das beschreibst, also die 4 Muster von Resonanz. Magst du uns da mal mitnehmen? Ich glaube, du hast dich da auf Hartmut Rosa auch bezogen, ne?
Ja, er hat ein wunderschönes Buch geschrieben, auch ein ziemlicher Wälzer. Und das, also Resonanz ist auch so ein Wort, was man viel braucht. Und aber was mir manchmal fehlt, dass man eben sieht auch, dass Resonanz immer dialogisch ist. Also ich backe zum Beispiel gerne, ich mache gerne selber Brot. Und wenn ich da so ein Teig knete und dann so diese Zeit brauche, bis er aufgeht und dann weiterverarbeite, das macht nicht nur etwas mit dem Teig, sondern auch mit mir. Also ich habe dann irgendeine Vorfreude, ich habe das Handwerk, ich sehe dann dieses Brot entstehen und aus einer Resonanzbegegnung gehst du dann eigentlich immer auch verändert draus hervor. Und das Resonanz ist im Gegensatz zur Brandstory, kannst du in dem Sinn eigentlich nicht gestalten. Also die entsteht oder entsteht auch nicht. Und deshalb ist es dort wirklich auch ein Ausprobieren. Also was kann ich machen, dass das bei Leuten dann Resonanz auslöst? Und ich habe es auch behandelt, weil ich dort auch gewisse Enttäuschungen vermeiden möchte, wenn man jetzt sehr motiviert ist und eine Community aufbauen möchte und es funktioniert vielleicht auf Anhieb nicht, dann wirklich auch experimentieren und schauen, wo sind denn diese Resonanzpunkte.
Und wo sind sie?
Ja, eben, das geht eigentlich nur durch Experimentieren und das können dann ganz unterschiedliche Faktoren sein, oder? Wenn du jetzt irgendwie eine Initiative startest, sagen wir, du möchtest irgendein eine Community für Organisationsentwicklerinnen aufbauen und du startest vielleicht so mit einem niederschwelligen Mitmach-Event und dann kommen die Leute nicht. Und dann kann es natürlich sein, dass vielleicht das Thema nicht ganz getroffen hat, aber es können auch ganz praktische Faktoren sein, dass vielleicht die Uhrzeit nicht stimmt, der Tag nicht stimmt, vielleicht der Ort nicht. Und all diese Dinge, mit denen zu experimentieren, lohnt sich, weil plötzlich veränderst du irgendeine Stellschraube und dann funktioniert es plötzlich.
Mhm. Ja, ich glaube, meine Frage ging jetzt auch ganz platt dahin, dich mal zu bitten, diese vier Resonanzmuster, wie du sie vorstellst, einmal kurz zu beschreiben.
Ja, genau. Also warte ich.
Ja, das eine ist ja das, was du gerade schon beschrieben hast, dieses Anklingen. Ja, also dass es eben darum geht, dass mich etwas berührt, dass mich mein Gegenüber berührt, dass etwas mein Interesse weckt, mich bewegt. Und da ging mir noch so durch den Kopf, also ich finde es so spannend, dass hier auch beschrieben ist, da geht es eben um Begegnung, es geht um Beziehung. Und man kann ja nicht da irgendwie, man kann ja nicht davon ausgehen oder andersrum, es gibt Menschen, die beschweren sich darüber, dass sie so wenig Resonanz bekommen. Und dann denke ich mir, ja, na klar, die gehen aber auch nicht in Beziehung. Also die bleiben irgendwie bei sich und warten drauf, dass sie Resonanz bekommen. Aber um Resonanz zu bekommen, muss man aktiv was tun. Ja, und ich muss mich auf eine Begegnung einlassen.
Ja, ja,
und ich muss selbst diese Begegnung mitgestalten und ich muss was reingeben. Also es reicht nicht, sich irgendwo hinzustellen und zu warten, dass jemand, dass man dann Resonanz bekommt. So.
Ja, also das eben, das ich glaube, das sind auch viele Daumenregeln drin, oder? Wenn du irgendein Gespräch hast und eigentlich einen Monolog führst, dann lässt du eben das Gegenüber gar nicht teilhaben und du interessierst dich gar nicht für das Gegenüber. Und ich glaube, das sind so diese Punkte, also Resonanz entsteht, wenn sich eigentlich die verschiedenen Parteien, ob das jetzt Menschen sind, Gruppen, sich wirklich auch einbringen können und dadurch eigentlich, dass es entsteht, jetzt sagen wir dieses Beispiel vom Event, dann auch zu ihrem Event wird, also dass dann auch dieses Wir-Gefühl entstehen kann. Und was Hartmut Rosa auch noch schreibt, ist so diese vierte Achse von dieser Unverfügbarkeit. Also Resonanz ist auch immer ein Teil davon, etwas, was wir nicht erklären können, was sich uns nicht ganz erschließt. Und daraus ziehe ich, dass man Dinge auch bewusst nicht fertig macht, also durchkonzipiert, dass man eben noch diesen Freiraum lässt, in dem Dinge unklar sind oder offen. Das kann beispielsweise sein, jetzt so bei einem Event, dass du nicht den vom Programm her durchstrukturierst, dass du vielleicht auch so Formate verwendest wie Open Space, wo Leute auch ihre Themen reinbringen können und dass du dann auch darauf vertraust, dass diese Eigendynamik, die dann entsteht, dass da auch etwas Gutes daraus entstehen kann.
Mhm. Genau, also dann haben wir jetzt Anklingen. Ja, also eine Community-Brand lässt zum Beispiel etwas anklingen und es entsteht eine Hoffnung oder eine Sehnsucht oder auch eine Unzufriedenheit. Ne? Man will was ändern. Dann das zweite ist Teilhaben. Also die Community-Brand bietet einen Ort, ne, wo Menschen teilhaben oder mitwirken können. Und dann geht es jetzt, das war das vierte und dann fehlt nämlich gleich noch das dritte, da kommen wir gleich noch so, und da meintest du, das vierte ist diese Unverfügbarkeit oder wie du es nennst, das Wundern, nämlich dass etwas irgendwie auch noch unergründlich bleibt und mysteriös bleibt. Und das finde ich total spannend, aber ich kann es mir auch gut vorstellen, denn in dem Moment, wo etwas unklar bleibt, bleibt auch diese Faszination bestehen. Also das ist ja so ein bisschen wie bei der Gestalt. Wenn eine Gestalt offen ist, dann könnte man auch sagen, ist es ein Problem, ne? Weil in dem Moment zieht es mich immer wieder in den Bann. Es ist noch nicht fertig. Ich muss da ständig hingucken. So. Und so ist es, glaube ich, auch zu erklären, dass es dann eben auch wirklich dazu beiträgt, die Resonanz zu erhöhen, wenn eben etwas auch offen bleibt, ja. So, und dann haben wir das vierte, oder du hast es eben als drittes, und das fand ich auch noch besonders spannend, nämlich das Verändern. Ne, dass also die Begegnung mit dem Community-Brand auch Neues entstehen lässt oder dass danach etwas da ist, was eben vorher noch nicht da war oder dass sich Meinungen ändern, Haltungen ändern, Sichtweisen ändern und auch das ist ein Teil von Resonanz.
Ja, genau. Also das eben, das sind dann diese Begegnungen, also irgendwie so ein anderes Beispiel ist so ein Gastrobetrieb, und da ist so diese Geschichte drin von einem älteren Mann, der immer so jeden Tag auf ein Glas Wein vorbeikommt und lebt eigentlich komplett in dieser Routine, und dann an diesem Ort merkt er, dass man da eigentlich mitgestalten kann, und er sieht dann so ein unfertiges Bienenhäuschen und kommt dann plötzlich auf die Idee, ja, ich könnte das jetzt eigentlich fertig bauen. Und er beginnt dann, also er nimmt sich so die Freiheit, das einfach zu machen, und dann ist am gleichen Tag dann auch noch eine Führung von einer Schule, und dann sagen die vom Betrieb dort, ja, könnte nicht diese Schülerinnen und Schüler dort noch mithelfen. Und dann kommen da auch unterschiedliche Welten von diesen jungen Leuten und vom Rentner zusammen. Und da passiert auch wieder etwas, oder, mit den Menschen. Da treffen Menschen aufeinander, die sich sonst vielleicht nie treffen würden. Und das ist so diese Veränderung aus der Begegnung heraus.
Ja. Ja, so, und da sind wir jetzt schon fast am Ende unseres Podcasts und gefühlt aber erst am Anfang deines Buches. Also, ich sag nur, selber lesen, ne? Zwei Sachen aber zum Schluss noch. Das eine ist, beim Lesen hatte ich immer wieder das Gefühl, du erzählst ja hier nicht nur über Communities, sondern du nimmst uns eben sehr erzählerisch mit rein. Hast du schon mal drüber nachgedacht, einen Roman zu schreiben? Ich finde, du hättest Talent.
Ja, vielen Dank. Also ich muss halt schmunzeln, weil mir kommt da Erinnerung aus der Schulzeit, und ich war da eigentlich immer der mit den schlechten Noten im Deutsch. Aber ja, es war für mich vor allem ein Stilmittel, so auch so ein bisschen das Poetische mit reinzunehmen. Also ich bin ja einerseits sehr, sehr interessiert in der Systemtheorie, und zugleich glaube ich auch, dass wir Menschen immer auch so diese Ebene von der Hoffnung und von der Vision und eben so das Verträumte und so brauchen. Und das Buch ist eigentlich so ein Versuch, diese zwei Welten zusammenzubringen. Also es ist, ja, du hast recht, es ist nicht nur ein Sachbuch, es hat so diese erzählerischen, bildhaften Stellen, und ich mag das noch. Es war für mich auch ein Experiment.
Ja, auf dem Titel sind so drei Characters, ne? So ein Bär mit so einer Sonnenbrille, dann so eine Katze mit einem Zylinder, und dann ist, glaube ich, ein Hase mit so einem, ja, weiß nicht, Buch oder Laptop unterm Arm. Wer ist das?
Ja, also einerseits bin ich sicher geprägt als Papa. Ich lese meinem Sohn immer so Bilderbücher und sonst Bücher vor, und da kommen irgendwie ganz viele Tiere darin vor. Und ich fand das eigentlich noch passend, beim ganzen Buch eigentlich bei den Illustrationen Tiere zu verwenden, weil so eine Community ist immer auch ein bisschen Zoo. Also du kommst immer wieder an einen Punkt, wo du dich fragst, was mache ich hier eigentlich? Weil es irgendwie manchmal einfach auch verrückt und urkomisch ist. Und ja, Tiere verwenden wir auch bei Farben. Ich fand es einfach ein sehr nützliches Mittel, das ein bisschen auch humoristisch zu unterstreichen.
Okay. Und wieso überhaupt Herr Bürli?
Ja, das ist noch einmal eine andere Geschichte. Das war früher mal ein Projekt, in dem man sich vorstellen musste. Und ich war eigentlich nie wirklich zufrieden mit meinem Nachnamen, weil das ist eigentlich ein Bauerngeschlecht. Und irgendwann hat es bei mir so Klick gemacht. Und das ist auch ein Prinzip im Branding eigentlich, dass du aus einer Not heraus das umdrehst und das eigentlich gerade in den Vordergrund stellst. Und ich habe dann so eine Bildserie gemacht von mir, ein alter Ego sozusagen, in speziellen Pullover und so ein bisschen 70er. Und das kam eigentlich sehr gut an. Und ich habe dann das später auch in der Arbeitswelt einfach verwendet. Also ich bin dann auch so an Vorstellungsgespräche gegangen, und das hat einfach immer super funktioniert. Also ich habe dann auch realisiert, ah ja, das ist jetzt eigentlich ein Personal Brand, den ich da erschaffen habe, und den auch eigentlich bei meiner Unternehmung mitgenommen habe. Und solange er funktioniert, verwende ich den, und da ist natürlich auch viel von meiner Persönlichkeit drin, aber irgendwie auch nicht. Also das ist auch wieder so das Spielerische.
Jetzt hast du das Buch geschrieben. Manchmal ist es ja dann auch so, dann ist ein Thema irgendwie auch fertig. Ist es bei dir eher fertig oder ist es eher der Anfang? Oder womit beschäftigst du dich jetzt als nächstes?
Ja, im Moment bin ich noch auf Buchtour, also auch gleich heute Abend ist wieder ein Anlass und ich versuche dann immer sehr lokal eigentlich auch Fragen aufzunehmen. Also diesmal geht es um partizipative Prozesse in Stadtentwicklung und dann laden wir Quartiervereine ein und Leute aus der Politik. Und ich glaube, so dieses Community-basierte, ich glaube, das wird mich vermutlich ein Leben lang noch begleiten. Ich merke dann aber auch, dass so, dieses Jahr nehme ich mir noch Zeit, mit dem Buch unterwegs zu sein und dann, ja, kommt sicher dann auch, geht es dann wieder weiter. Aber so dieses Gemeinschaftliche als Fundament, das bin ich sicher, dass, das wird bleiben.
Schön. Du, ich merke, ich hätte noch so viele Fragen an dich, aber ich glaube, wir müssen ja auch hier noch ein bisschen die Unverfügbarkeit hochhalten.
Genau.
Damit man gut mit dir in Resonanz gehen kann. Aber gibt's denn irgendwas, wo du sagst, ach Manno, jetzt sind wir darauf gar nicht gekommen, das wäre mir aber echt noch wichtig, oder es gibt noch irgendwas in dem Buch, was dir noch ganz besonders gut gefällt oder von dem du hoffst, dass es auch in die Welt getragen wird?
Ja, vielleicht an all die Pionierinnen und Visionäre da draußen, die Communities aufbauen wollen. Community hat sehr viele Ambivalenzen drin. Also einerseits braucht es diese Leute, denen es gelingt, andere zusammenzutrommeln und zu begeistern. Und zugleich ist es dann aber auch wichtig, dass du eigentlich auch den Leuten eben diese Teilhabe erlaubst und sie auch mitmachen lässt und in die Vision reinreden. Und das kann noch so ein herausfordernder Prozess sein. Und dort möchte ich einfach mitgeben, dass man offen bleibt und auch diese Flexibilität vielleicht gleich zu Beginn versucht zu trainieren. Das mindert den Frust und erhöht die Freude.
Ja, okay. Also ich finde, das bei mir resoniert gerade noch was. Also ich mache den Sack jetzt doch noch nicht zu, sondern die Frage, machst du denn jetzt auch schon so eine Art Community-Gründungsberatung? Also ja, kann man also sich bei dir melden oder sagst du, nee?
Ja, also ich habe auch schon so Projekte begleitet. Ich habe jetzt daraus kein Geschäftsmodell entwickelt, weil das irgendwie auch ein bisschen im Widerspruch zu den Aussagen im Buch wäre. Also das Buch ist wirklich mehr so ein bisschen diese Welt aufzuzeigen und vielleicht eben diesen Praktikerinnen und Praktikern noch so ein bisschen ein theoretisches Fundament zu geben. Ich bin sowieso in solchen Projekten dabei. Wenn jetzt jemand kommt mit einer Anfrage, also ich bin offen, aber im Moment habe ich jetzt nicht die Ambition, da eine Community-Beratung zu starten.
Okay, alles klar. Du, dann danke ich dir für das schöne Gespräch und ja, viel Freude noch da auf deiner Buchreise.
Ja, vielen Dank für den Austausch, Christine, hat Spaß gemacht.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.